Bevor ich beginne, möchte ich noch einmal um den Segen Gottes bitten. Vater, es ist einfach schön zu hören, dass von dem, was du tust. Herr, es ist schön, dass du uns beschenken möchtest mit Worten der Erkenntnis, indem wir wachsen in dir. Herr, bitte sei du hier, gebrauche du mich in dieser Predigt. Herr, ich lege alles vor dich hin, all das, was ich vorbereitet habe. Ich will dir die Ehre geben. Und lass es den anderen auch dienen, so wie es auch mir gedient hat. Amen. Ich predige heute nicht nur euch, sondern auch mir. Das ist mir eigentlich immer auch ganz wichtig. Weil manchmal denke ich, was bin ich es eigentlich wert, so etwas zu sagen, so etwas ja zu tun, wo ich ja manchmal auch denke, ich bin auch nicht perfekt. Heute geht es um Gerechtigkeit. Ich glaube, dass wir manchmal uns wirklich gestört fühlen von Ungerechtigkeit im Reich Gottes sowie auch in dieser Welt. Dass wir denken, das kann doch nicht sein, dass diese Leute so gut dabei wegkommen. Gerechtigkeit. Mein Thema heute, wir sind gerecht durch Versöhnung. Ich werde mich nämlich auch in diese Themenreihe, in unser Jahresthema einreihen. Gerecht durch Versöhnung. Und ich möchte das Thema, was wir letzte Woche gehört haben, weiterführen und heute über das Richten sprechen, das Urteilen. Denn damit hat Gerechtigkeit zu tun. Und was das mit Versöhnung zu tun hat. Und dafür habe ich einen Text mitgebracht aus 1. Korinther 4. Und da geht es darum, dass Paulus in seinem Dienst steht, so wie wir gerade gesungen haben. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Er ist beauftragt, er geht in die Gemeinden, er gründet Gemeinden, er evangelisiert, er ist berufen. Und so geht er in diese Gemeinde in Korinth, die er mitgegründet hat, und er muss sich Kritik anhören. Ähnlich wie letzten Sonntag wir in dem Text gehört haben. Und den möchte ich euch jetzt lesen. Dafür halte uns jedermann, sagt Paulus hier, für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde. Weder von einem menschlichen Gericht, auch ich richte mich nicht selbst. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's, der mich richtet. Darum richtet nicht vor dieser Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist. Und er wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. 1. Korinther 4, 1-5. Zu Beginn dieses Textes stellt Paulus erst einmal klar, worum es eigentlich geht. Ein Leben gegeben. Das ist sein Lebensmotto. Ich bin berufen, um in dieser Gemeinde diesen Dienst zu tun. Es geht darum, den Herrn zu dienen und das umzusetzen, was er mir aufgetragen hat. Er geht auf die Basis ein. Warum sind wir in dieser Gemeinde? Wir sind hier, weil es um die Basis geht, um Jesus Christus. Es geht um das Zentrum unseres Glaubens. Wir beschäftigen uns damit, wie wir Kinder Gottes sein können. Wir wollen versuchen, sein Wort umzusetzen, wenn wir miteinander umgehen. Das bedeutet, Diener zu sein, so wie Paulus es hier meint. Das ist unsere Identität. Das ist das, wer wir sind. Wenn wir in Jesus sind, dann sind wir seine Diener. Dann ordnen wir uns unter, wie wir auch im Zeugnis gehört haben. Weil dann sind nämlich mehr wir, sondern er derjenige, der was tut. Und wenn wir in dieser Beziehung leben, in dieser neuen Identität, dann bedeutet das, dass wir in Versöhnung mit Gott leben. So wie wir in den vergangenen Predigten schon gehört haben. Eine gute Beziehung zu unserem Vater, die bereinigt ist, wo keine Schuld zwischen uns und ihm steht. Besonders spannend finde ich die Bezeichnung, dass wir Haushalter über Gottes Geheimnisse sind, wie in diesem Text steht. In anderen Übersetzungen heißt es auch, dass wir verhüllte Schätze in uns tragen, die uns nur der Geist Gottes zugänglich und verständlich macht. Genau das ist es. Wenn wir in dieser Identität leben, dann wird das, was hier in diesem Wort steht, Wirklichkeit. Dann sind die Dinge, die wir vorher nicht verstanden haben, auf einmal verständlich. Dann wird das, was für andere als Gesetz aussieht, eine Freiheit. Genauso ist es. Und das passiert, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Dann wird das eine Fülle. Dann wird es Versöhnung mit unserem Vater. Und das ist genau das, was die Leute, die Jesus nicht haben, nicht verstehen. Deswegen ist es auch für die meisten ein so großes Gräuel, weil sie nicht verstehen können, was der Inhalt unseres Glaubens ist. Das erleben wir erst, wenn wir aus dieser Gesetzlichkeit, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, herauskommen in die Tiefe der Identität in Jesus. Die Fülle. Die Dinge umsetzen, die Jesus getan hat, das klingt auch nach Gesetz. Wie kann es passieren, dass eine Freiheit entsteht, wo wir sagen, ich möchte wachsen. Ich freue mich auf den Gottesdienst. Ich freue mich auf Gemeinschaft und ich freue mich auf jede Begegnung mit meinem Gott jeden Tag neu. In unserer stillen Zeit zum Beispiel. Versöhnung fängt in unserem Inneren, in der Beziehung zu unserem Vater an. Unsere Haltung gegenüber unseren Mitmenschen wird durch unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel, durch seinen Geist bestimmt. Zumindest sollte es so sein, wie Paulus auch hier sagt. Paulus sieht sich den Urteilen seiner Gemeinde konfrontiert. Er wurde mit hineingezogen, angegriffen, madig gemacht, Vorwürfe über sein Verhalten. Den Theologen war er vielleicht nicht brillant genug. Seine Auslegung vielleicht nicht gut genug, den Gesetzeslehrern nicht gesetzestreu genug, den Liberalen vielleicht nicht offen genug, den Wohltätigen nicht sozial genug. Kurz, jeder hatte irgendetwas auszusetzen. Das kennen wir, oder? Wir haben irgendwie immer was an unseren Geschwistern auszusetzen. An ihm wird was ausgesetzt, wo er doch alles gibt, ein Leben gegeben. Er gibt alles für den Dienst. Er ist doch berufen. So wie wir berufen sind. Paulus, der in genau dieser Identität lebte, in der Beziehung zu seinem Vater, der voll war von dem Heiligen Geist. Dann gab es auch andere, die stellten ihn auf ein hohes Treppchen. Und die verehrten ihn und sagten, oh, unser Paulus, du bist genau der Richtige. Dann gibt es noch diesen Streit, ob Apollos der Bessere ist und Paulus. Ihr seht, auch da menschelt es. Aber auch da lässt er sich nicht drauf ein. Ich glaube, es ist gut, wenn wir einander ermutigen. Aber ihm geht's da um was ganz anderes. Sie bilden sich nämlich ein Urteil von ihm, von dem, was er tat. Wahrscheinlich auch, wie er aussah, ob er einen Schlips umhatte. Ich hoffe, ihr vergebt mir heute. Ja? Warum sollte es damals anders gewesen sein als heute? Wie reagiert Paulus da drauf? Und das finde ich spannend. Vers 3 und 4. Es klingt irgendwie provokant, denn er sagt, mir ist es ein Geringes, dass ich mich von euch richten lasse. So von wegen, was wollt ihr eigentlich? Ihr habt überhaupt gar keine Möglichkeit, mir zu sagen, was gut an mir ist. Ist er so sicher? Kann er keine Kritik, keine Korrektur annehmen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber hier schreibt, er setzt sich lieber dem gerechten Richten seines Herrn aus. Das ist das, was für ihn zählt. Er weiß, dass unser Richten nicht das Richten ist, was gerecht ist. Gerechtigkeit ist was anderes. Und Paulus hat diese Haltung, die er damit aussagt, bereits in den Versen vorher begründet. Einmal sagt er, er will ein Diener Christi sein, ein Leben gegeben, alles tun. Das heißt so viel wie ein Unterruderer sein. Das heißt, so viel in einer Galeere zu sitzen, unten mit meinen Brüdern und Schwestern, das Boot voranzutreiben, zu paddeln und zu tun, auf derselben Ebene. Es geht ihm nicht darum, König zu sein oder der Größte oder der Vorstand oder der Erste. Darum geht es nicht, im Dienst zu stehen. Im Dienst zu stehen bedeutet Unterruderer, unterwerfen, dienen. Haushalter der Geheimnisse Gottes, wie ich gerade schon gesagt habe. Genau, gerade Paulus war beauftragt, diese Geheimnisse in diese Zeit damals hineinzubringen. Denn gerade damals war das ja auch eine Revolution, die er da mitbrachte. Was hat er für neue Gedankengänge auf einmal? Das ist doch nicht ohne. Das sind Geheimnisse, die nur gelüftet werden von denen, die sich darauf einlassen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Für mich ist ein Geheimnis, da denke ich an meine Kindheit, da war das immer so, hey, ich habe ein Geheimnis. Ich weiß, wo ein Schatz vergraben ist. Das ist etwas Besonderes. Wir haben etwas Besonderes von unserem Herrn bekommen, wenn wir Dinge erleben, die in diesem Wort auf einmal wahr werden. Und dann ganz zuletzt sagt er, bei allem möchte ich treu befunden werden. Und das zeigt davon, wie nah er seinem Herrn in diesem Ganzen war. Er hat sich abgedatet mit ihm da oben, hat gesagt, okay, ich mache diesen Dienst, zu dem du mich beauftragt hast, aber ich werde auf dich hören. All das, was du mir sagst, versuche ich umzusetzen. Und er versucht da treu zu sein. Und deswegen ist er sich auch so sicher. Ich bin in Jesus. Ich bin nicht abhängig von den Urteilen dieser Leute. Auch wenn das vielleicht ein bisschen hochmütig klingt. Paulus, der demütigt sich in seinem Dienst als ein Diener. So gut er kann. In der Beziehung zu seinem Vater. Er ist versöhnt mit seinem Vater. Und er orientiert sich an Jesu Worten. So gut er kann. Sicher hat er auch Fehler gemacht. Sicher hat er auch Dinge nicht richtig gemacht. Aber er sagt, ich möchte treu sein in dem Dienst. Und dann geht's zur Sache. Vers 5a. Es ist ein wichtiger Hinweis, eine ernste Mahnung, die wir auch ernst nehmen sollten. Richtet nicht vor der Zeit, sagt er, ganz klar. Richtet nicht vor der Zeit, urteilt nicht voreilig, seid überhaupt vorsichtig beim Richten, Urteilen und Bewerten. Und das hat's in sich. Und da fühle ich mich sehr, sehr herausgefordert und ich denke, der ein oder andere von euch auch. Ich möchte mal über das ostfriesische Richten sprechen. Wer weiß, was das ostfriesische Richten ist? Hat jemand eine Idee? Es gibt doch diesen Spruch. Wie viele Sprachen kannst du sprechen? Jetzt nicken einige. Das weiß ich, das wisst ihr, ja? Hochdeutsch, Plattdeutsch und über andere Leute. Eigentlich geht es auf Plattdeutsch. Ich habe es zu Hause probiert, aber ich habe gesagt, nee, das wird peinlich. Ich bin noch am Üben. Also das nächste Mal vielleicht auf Plattdeutsch. Platt und over analy oder so, hatert. Über andere reden. Es ist etwas, was wirklich aktuell realitätsnah ist. Ich glaube, bei jedem von uns. Wenn wir über andere reden, passiert genau dieses Urteilen, dieses Bewerten, dieses Richten. Wir versündigen uns an diesen Menschen, wenn wir über sie reden. Vielleicht ein Stück Kultur? Jeder macht das. Das machen wir doch immer beim Tee. Wenn wir keine Themen mehr haben, dann können wir immer noch über andere reden. Über andere kann man doch immer sprechen. Was passiert, wenn wir über andere Menschen sprechen? Was passiert da? Da passiert so viel. Und das ist nicht gut. Von meinem Problem weg auf die Probleme der anderen. Sich selbst vielleicht auch für etwas Besseres halten. Guck mal, der kriegt sein Leben nicht in den Griff. Guck mal die an. Die haben Probleme in ihrer Ehe. Bei uns läuft ja alles gut. Unser Selbstwert steigern. Ich bin etwas Besseres. Wenn wir eine neue Identität in Jesus haben, durch Christus, in der versöhnten Beziehung zu unserem Vater, dann ist uns doch egal, was die anderen sagen. Dann kann es uns egal sein, was die über mich reden, und dann soll es auch egal sein, was sie tun. Denn ich bin nicht in der Lage, gerecht darüber zu urteilen. Das ist das. Und da müssen wir mal drüber nachdenken. In Galater 5, Vers 16 heißt es, ich aber sage, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wenn wir in dieser Beziehung zu unserem Vater stehen, dann sind wir voll des Geistes und dann brauchen wir nicht über andere sprechen, weil unsere Identität in Jesus ist. Wir brauchen uns nicht über andere hermachen, weil wir wissen, wir sind geliebt. Wir brauchen uns nicht darüber auseinandersetzen, was andere tun und nicht tun. Es geht um die Beziehung von mir und meinem Vater. Eine intakte Beziehung. Ich glaube, dass wir uns manchmal auch vorgaukeln, dass unsere Beziehung intakt ist. Wenn nämlich unser Glaube gesetzt wird, dann ist etwas nicht richtig. Dann haben wir irgendwie diese Identität nicht verstanden. Dann wissen wir nicht, warum wir glauben. Sind wir als Rebe eine fruchtbringende Pflanze? Hat der Geist Raum in uns? Ist die erste Liebe da? Eine Kultur des Übereinanderredens hat weitreichende Folgen auch für unser Zusammenleben. Es ist nicht nur das, dass wir urteilen und vielleicht nicht gerecht urteilen können. So wie wir über andere reden, rechnen wir auch damit, dass andere über uns reden. Weil wir denken, ja, es ist doch irgendwie die Kultur. Und wenn man es dann mal wirklich mitkriegt, dass jemand über mich gesprochen hat, dann tut das weh. Dann tut das sehr weh. Was passiert dadurch? Wie viele Beziehungen sind dadurch kaputt gegangen, weil wir gehört haben, was andere über uns gesagt haben? Es macht noch mehr mit uns. Wenn wir übereinander reden und wenn wir nicht wollen, dass oder wenn wir denken, dass andere über uns reden, dann kann es zum Beispiel bedeuten, dass wir nach dem Gottesdienst nicht nach vorne gehen und zum Beispiel für uns beten lassen, weil wir diese Beziehung vielleicht wiederherstellen wollen. Weil wir denken, ich darf keine Schwäche zeigen. Das darf niemand sehen, dass ich nach vorne gehe und Gebet oder geschweige denn Seelsorge in Anspruch nehme. Bei mir ist doch alles gut, das darf keiner wissen. Oder vor anderen Schwächen zugeben. Dann hätten die ja einen Grund, über mich zu reden. Wir wollen doch gut dastehen. Wir wollen stark sein. Wir wollen so tun, als ob in unserer Ehe alles super läuft. Aber was ist das, was wirklich in unserem Herzen ist? Was die Beziehung zu mir und meinem Vater und die Beziehung untereinander stört. Das kommt nicht zur Rede. Wir haben gelernt, Dinge totzuschweigen. Im Rahmen meines Studiums bin ich sehr damit konfrontiert. Es geht auch da gerade um den Antisemitismus und dass immer wieder die Aussage kommt von Leuten, die interviewt werden, darüber spricht man nicht. Natürlich, wir sind daran bedacht, dass sowas nicht wiederkommt und dass wir nicht mehr darüber sprechen, uns nicht erinnern müssen. Aber es ist wichtig, dass wir die Dinge, dass wir die Beziehung, wenn das zwischen uns und Gott steht, dass wir die Beziehung wiederherstellen. Wir wissen eigentlich, dass wir solche Gespräche vielleicht brauchen, um unsere Altlasten loszuwerden. Aber wir haben Angst, unser Gesicht zu verlieren. Das Gesetz, dass wir angesehen, anerkannt sind, steht höher als die Sehnsucht, mit meinem Vater die Beziehung wiederherzustellen, Versöhnung, versöhnt zu sein. Und dann spielen wir so ein gläubiges Spiel und tun so, als ob es alles toll wäre. Und diese Angst, Leute, diese Angst, die entspringt aus unserem tiefen Bedürfnis der Anerkennung. Aber sie zwingt uns, Lasten zu tragen, die wir eigentlich nicht tragen können. Wir sind nicht dazu geschaffen, die Last der Welt zu tragen. Und genau deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen, um diese Lasten zu tragen. Aber wenn wir ihm nicht die Gelegenheit geben, dann kann er sie nicht tragen. Alles, was wir in unserem Glaubensleben tun, entspringt aus der Beziehung zu mir und meinem Vater. Und es hat Auswirkungen auf meine Mitmenschen. Und das hat zur Folge, dass wir versuchen, alles dafür zu tun, diese Beziehung wiederherzustellen. Versöhnung mit meinem Vater suchen. Das bedeutet auch, Schwäche zuzugeben. Paulus, der schreibt, bleibt hier ganz cool, als die Leute ihn verurteilen. Und das finde ich sehr spannend, weil das ist auch herausfordernd. Weil er sich seiner Identität bewusst ist. Er weiß, was er tut. Menschliches Richten, das ist das Problem, ist häufig nicht ausgewogen. Wir sehen nur das, was vor Augen ist. Wir sehen vielleicht irgendein Verhalten. Wir sehen nicht, was das Herz sagt. Ja, der Herr sieht, was im Herzen ist. Wir sehen, was vor Augen ist, heißt es. Oder wir denken an die Schriftlesung, wo Jesus sagt, oder wo Jesus in der Bergpredigt über das Richten spricht. Da sagt er, was guckst du auf den Splitter des anderen? Zieh erst deinen eigenen Balken heraus und dann kannst du hingehen und vielleicht mal an den Splittern des anderen gehen. Der Balken, das ist genau das, was die Trennung zwischen mir und Gott ist. Das ist vielleicht Sünde, die nicht aufgearbeitet ist. Oder was auch immer. wo wir die Beziehung vielleicht vernachlässigen. Der Herr sieht unser Herz an. Er ist der Einzige, der gerecht richten kann. Uns steht es nicht zu. Und wenn wir ein Problem mit jemand anderes haben, das haben wir letzte Woche gehört, dann sollen wir aufeinander zugehen und es ansprechen, damit wir nicht hinterm Rücken anfangen, Politik zu machen und irgendwelche Gerüchte in die Welt zu setzen. Das ist wie so ein Stachel, der in eine Gemeinde geht. Leute, sprecht es an. Da heißt es doch, Jesus Christus ist von Gott beauftragt. Weiter. Wenn er wiederkommt, dann wird er richten, gerecht richten. Und das ist manchmal auch die Herausforderung, dass wir denken, das ist so ungerecht. Warum ist das so? Wieso hat der mehr? Wieso bekommt der anscheinend mehr Segen als ich? Leute, gebt es ab und sagt, Herr, ich möchte, dass du Gerechtigkeit walten lässt und dass wir darauf vertrauen, dass er am Ende gerecht richten wird. Und diese Gerechtigkeit, die sieht manchmal auch anders aus, als wir uns das vorstellen. Wenn wir denken, das ist gerecht, sagt Jesus noch lange nicht, das ist gerecht. Seine Gerechtigkeit ist anders. Aber es ist nicht schön, dass wir darauf vertrauen dürfen. Wir werden durch einen gerechten Richter gerichtet. Und das bedeutet in erster Linie, dass es gerecht sein wird. Und dass wir sagen, ja, Herr, du hast es unter Kontrolle. In einem anderen Text in Korinther 3, 16 und 17 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, der zerstört damit selbst, sich selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel sind heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Es geht wieder um diese Beziehung. Wenn die Beziehung da ist zu meinem Vater, dann sind wir geheiligt. Dann sind wir gerecht. Dann sind wir durch und durch gerecht durch ihn, weil er die Lasten trägt. Dann passiert das, was hier auf unserer Folie steht, auf dem Plakat. Man kann die letzten Verse auch so beschreiben, wer sich nicht um die Beziehung zu ihm kümmert und Versöhnung sucht und sich nach dieser neuen Identität ausrichtet, der zerstört sich quasi selbst. Wenn wir nicht versuchen, diese Beziehung wieder aufzubauen und Gott den Raum dazu geben, dann hat das auch Konsequenzen auf unseren Alltag. Dann wird der Glaube nämlich Gesetz und nicht mehr Freiheit. Durch die gestörte Beziehung. Und deswegen sehnt sich Jesus danach. Und wir können so viele Verse lesen, wo er sagt, Leute, die Liebe untereinander. Die Liebe. Und das ist auch genau das, was am Ende dieses Kapitels, dieser Verse steht. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Sein Lob wird ihm zuteil werden. Gott möchte uns loben. Er wird gerecht sein. Aber er sehnt sich danach, dass wir dieses Lob empfangen. Das werden wir dann empfangen, aber wir können auch jetzt schon erleben, dass durch diese Identität, durch diese versöhnte Beziehung zu meinem Vater, dass dadurch einiges an Freiheit in unser Leben kommen wird. Ich wünsche mir für mich selbst, dass Paulus für mich da auch so ein Vorbild ist, genauso wie es Jesus ist. Ich möchte so ein Diener sein, der versöhnt mit seinem Vater lebt. Ich möchte ein Haushalter dieser Geheimnisse sein. Ich möchte, dass das wirklich auch so eine Spannung ist und eine Begeisterung da ist. Ich möchte, dass in meiner Nachfolge eine Erfüllung meiner Aufgaben, dass ich da als treu gesehen werde. Und oft habe ich das Gefühl, ich bin so untreu. Aber dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, damit er diese Lasten trägt. Es sind harte Worte, wie ich finde. Aber es sind Worte, die unser Miteinander sehr, sehr bestimmen. Wie wir miteinander sprechen. Wie wir übereinander reden. Lasst uns versuchen, das Urteil Jesus zu geben. Und dass, wenn wir Dinge nicht verstehen, die ungerecht sind, dass wir Jesus diese Dinge bringen und sagen, Herr, du hast das unter Kontrolle. Ich habe es nicht, aber du. Denn das hat Auswirkungen. Dadurch sind wir gerecht. Dadurch sehen wir auch Gerechtigkeit. Das spüren wir auch, diese Gerechtigkeit. Lass uns ganz neu auch ausstrecken. Amen. Ich möchte noch einmal beten. Vater, ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst, wo ich schlecht geurteilt habe über andere, wo ich schlecht geredet habe über andere, wo ich Stimmung gemacht habe, obwohl ich eigentlich gar nicht so wirklich weiß, was der andere für eine Intention hatte. Herr, ich wünsche mir, dass du mich korrigierst, immer wieder neu. Und dass ich mich danach ausstrecke, nach dieser Gerechtigkeit, die du geben willst. Und dass ich Vertrauen habe, dass du diese Gerechtigkeit geben wirst. Aber auch, dass ich mich ausstrecke nach einer ganz neuen, versöhnten Beziehung zu dir. Und dass diese Beziehung Auswirkungen hat. Vater, und das möchte ich auch für jeden Einzelnen bitten, der jetzt hier sitzt und sich herausgefordert fühlt. Wenn wir in dir sind, dann verändert sich etwas an uns. Vater, wir brauchen diese Veränderung weg von der Gesetzlichkeit in diese Freiheit, wo wir Schwäche zugeben können, wo wir uns unterordnen können, wo wir einander durchtragen können, wo wir einander Mut zusprechen können, wo wir einander Hilfe geben können, so wie du uns helfen willst. Vater, ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist jedes einzelne Herz ganz neu ausfüllst und dass jedes einzelne Herz so eine ganz neue Offenbarung deiner Liebe auch dafür bekommt. Denn du bist nicht ein Gott, der sich danach sehnt, uns zu richten und zu verurteilen, sondern du bist ein Gott, der sich danach sehnt, uns mit Freude und Fülle und Freiheit auszustatten. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Schenk uns ein inneres Verlangen, nach dieser Versöhnung zu suchen. In Jesu Namen. Amen.